Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
Letztes Jahr wurden in Österreich das erste Mal mehr E-Bikes verkauft als klassische Fahrräder. Also E-Bikes waren erstmals beliebter als muskelbetriebene Fahrräder zum Treten. Knapp mehr als die Hälfte waren E-Bikes. Marktanteil im Verkauf liegt bei 52%. Wie viele Räder waren das jetzt genau? Es gibt auch ganz konkrete offizielle Zahlen. 220.493 E-Bikes wurden verkauft, also in etwa eine Viertelmillion. Herkömmliche Räder exakt 200.710. Das sagt der Verband der Sportartikelerzeuger und Sportartikelhändler Österreichs. Der Trend könnte sich sogar noch nach oben hin verstärken. Das liegt an der neuen Generation von E-Bikes. Neu ist hier vor allem das Gewicht. Sie sind deutlich leichter. Aber was taugen diese neuen, leichten Elektroräder wirklich? Welche Vorteile bringen sie? Und hat das geringe Gewicht vielleicht auch Nachteile? Herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Ich bin Marcel Kilic und im Studio bei mir ist Alexander Fischer. Er ist stellvertretender Chefredakteur des ÖAMTC-Magazins Autotouring und einer der Fahrradexperten im Club. Alex, herzlich willkommen.
Hallo Marcel, ich freue mich auf das Gespräch.
Ich mich auch. Alex, du warst schon mal bei uns zu Gast in Folge 40. Da hast du viel von den Vorteilen der Elektrofahrräder erzählt. Da könnte eben jemand, der nicht so stramme Wadeln hat, auch mal längere Touren fahren.
Richtig.
Bergauf ist es leichter, im hügeligen Gelände kommt man leichter voran. Aber wer die Wadeln schonen will, der braucht es dafür in den Oberarmen, der braucht einen Bizeps, weil die E-Bikes sind deutlich schwerer als die herkömmlichen, so 20 bis 30 Kilo. Teure Räder hebt man auch meistens versperrt auf. Oft ist das der Keller, dann muss man das Fahrrad hinauftragen, vielleicht sogar auf eine Fahrradhalterung am Auto hinaufheben. Du hast einige E-Bikes für uns getestet. Die sind leichter. Wie schwer ist leicht?
Also diese neue Grenze, die nicht erreicht werden sollte, liegt bei so 20 Kilogramm. Das hat sich in den letzten Wochen, Monaten so herauskristallisiert. E-Bikes unter 20 Kilogramm, das ist so die Headline, die über allem drüber steht. Und realistischerweise muss man sagen, dass die leichteren E-Bikes, die eben jetzt so trenden, dass die so zwischen 15 und 18 Kilogramm circa liegen.
Okay, also ist das wirklich eine definierte Grenze, 20 Kilo?
Es ist eine...
Wie der Oldtimer unter 25 Jahre.
Nein, es ist keine
Jahre,
definierte Grenze, die jetzt noch irgendwo in einem Brockhaus oder in irgendeiner Definition bei Wikipedia nachzulesen ist. Aber das ist einfach aus dem Handling heraus, kann man das sagen. Und es entsteht ein bisschen dadurch, dass wenn das Hauptgewicht kommt ja dadurch zustande, dass der Motor sehr leistungsfähig und schwer ist und dass der Akku, vor allem je größer der wird, je schwerer wird der natürlich auch, wenn da dann Einsparungen gemacht werden, dann kommt man relativ leicht so 4, 5, 6 Kilo runter. Und das ist eben dann der Unterschied zwischen über und unter 20 Kilogramm.
Akku ist auch genau das Thema bei den, ich sage jetzt mal, schwereren E-Bikes, also die wir schon länger kennen. Da erkennt man auch, wenn das Fahrrad vorbeifährt, das ist ein E-Bike, weil meistens hat das einen sehr markanten Akku, so ein Akku-Pack, das sieht man schon von Weitem. Bei den leichteren, bei der neueren Generation der E-Bikes ist das nicht so. Wenn die vorbeifahren, erkennt man den Akku oft gar nicht am ersten Blick. Wie ist das jetzt? Kann man den dann vielleicht gar nicht rausnehmen? Ist der fest verbaut? Brauche ich da eine ebenerdige Steckdose oder muss ich das Fahrrad sonst hinaufschleppen in meiner Wohnung?
Du hast jetzt viele Fragen gestellt, die müssen wir jetzt der Reihe nach beantworten. Also fix verbaut sind sie nicht. Jeden Akku kann man herausnehmen, muss man sogar herausnehmen können, weil angenommen, der ist defekt oder ich lasse das Rad im Winter lange Zeit an einem kalten Ort stehen, dann muss ja der Akku raus, weil sonst wird er kaputt oder im Fall eines Defekts muss er rausgenommen werden, um repariert oder ausgetauscht werden zu können. Also so gesehen gibt es bei jedem dieser neuen E-Bikes irgendwo eine Art Wartungsklappe oder einfach eine Öffnung irgendwo im Tretlagebereich, dass ich den Akku nach wie vor rausnehmen kann.
Das heißt, kann ich auch hinausnehmen ohne Werkzeug?
Werkzeug braucht es in manchen Fällen schon noch, das muss man dazu sagen. Ja, also manchmal sind das irgendwie eine Art von Imbusschrauben oder was auch immer.
Ah ja.
Also das heißt, man muss aber irgendeine eine Klappe kann man auf jeden Fall öffnen und man kann dann diesen Akku sozusagen, der im Unterrohr meistens untergebracht ist, dann einfach herausnehmen. Das ist der eine Punkt. Und die andere Frage nach dem, brauche ich eine Steckdose in der Nähe des Fahrrads, die muss man schon mit Ja beantworten, weil wenn ich den Akku nicht herausnehmen kann, kann ich ihn quasi nicht irgendwo hin mitnehmen, ins Wohnzimmer, in die eigene Wohnung, wo auch immer hin. Das heißt eben, um das Rad aufladen zu können, brauche ich die Steckdose, weil das Netzladegerät ja quasi direkt dann am Rahmen angesteckt wird.
Mhm. Haben da viele dann auch einen zweiten Akku, dass ich sage, ich tausche den und fahre, mache einen Radstopp daheim und tausche den Akku? Oder ist es üblich, dass man diesen einen Akku hat, den man dann auch wieder auflädt?
Nein, es ist genau so wie du es jetzt gesagt hast, also ich habe diesen einen Akku, mit dem fahre ich auch. Also ich entscheide mich ja bewusst ja auch für einen schwächeren Akku, weil ich ja eigentlich nicht mehr brauche. Mhm. Also deswegen ist diese Idee eines Zweitakkus bei einem leichten E-Bike nicht gegeben. Was wir schon bei den anderen E-Bikes haben, eben dass manche E-Bikes sogar eine Vorrichtung haben, dass du zwei Akkus mitnehmen kannst, beziehungsweise wenn du weißt, dass du lange Touren fahren willst, es gibt E-Bikes, die haben einfach Platz für zwei Akkus, damit die Reichweite dann dementsprechend groß ist.
Jetzt hast du erwähnt, ich entscheide mich ja dann vielleicht schon bewusst für ein leichteres E-Bike, weil ich vielleicht gar nicht so weit fahren muss. Das heißt, das geringere Gewicht kommt vom kleineren Akku, der ist leichter und dann habe ich dann natürlich weniger Saft drin. Heißt das, das Fahrrad fährt dann nicht so schnell oder es fährt gleich schnell wie das herkömmliche E-Bike, aber vielleicht genauso weit? Wie teilt sich das auf?
Der Unterschied liegt ganz simpel gesagt in der Reichweite. Weil ein Pedelec oder ein Elektrofahrrad ist ja per Gesetz so definiert, dass der Motor nur bis 25 km/h unterstützen darf. Das heißt, wenn ich einen stärkeren Akku drin habe, dann hilft mir das jetzt nicht, schneller zu fahren, außer es wäre irgendwie illegal manipuliert worden, das Fahrrad. Aber das hat im Prinzip jetzt mit dem Akku nichts zu tun, weil der Akku gibt ja quasi nur die Energie. Das heißt, wenn ist der Motor leistungsfähiger und der wäre illegal manipuliert worden. Größerer Akku ist schwerer, bedeutet mehr Reichweite. Kleinerer Akku ist einfach leichter, bedeutet weniger Reichweite. Was da noch in dazu kommt in der Betrachtung, ist eben der Motor. Wenn ich auch einen nicht so starken Motor im Rad verbaut habe, braucht ja auch der nicht so viel Energie. Das heißt, dann kann ich eben wieder, und das ist das Konzept dieser leichten E-Bikes meistens, ich habe einen nicht so kräftigen Motor und brauche auch einen nicht so kräftigen Akku. Und das ist dann in Summe die Gewichtseinsparung, die ich gegenüber klassischen E-Bikes habe.
Und es geht um die Reichweite natürlich. Wie weit ist denn die Reichweite von so einem leichten E-Bike unter 20 Kilo? Kommt wahrscheinlich darauf an, wie viel ich treten möchte, weil Moped ist es ja keines, ja?
Richtig, ja. Also der Akku liefert ja quasi nur dann Energie, wenn der Motor sie sozusagen anfordert. Jetzt habe ich natürlich den kleineren Akku, habe prinzipiell nicht so viel zur Verfügung. Aber es hängt schon noch immer davon ab, wie sehr oder wie viel Kraft der Motor braucht, also wie stark er den Radler unterstützen muss beim Treten. Das heißt, wir können da schon noch Reichweiten von 80 Kilometern haben, wenn ich zum Beispiel nur in der leichten Unterstützungsstufe fahre. Aber das kann relativ rasch zurückgehen, also ich auf 50 oder gar 30 Kilometer, wenn ich bergauf in der stärksten Unterstützungsstufe fahre, weil dann natürlich der Motor eben, wie gesagt, mehr Kraft braucht und dadurch halt den kleineren Akku früher leer zuzelt.
Das ist ja schon eine mittlere Tour, also da reden wir aus meiner Sicht immer von einer leichten Tour eigentlich, oder? Also das klingt schon viel.
Ja, auf jeden Fall. Also die Radfahrgewohnheiten sind sehr verschieden. Also die meisten Radler, die sich eben für leichte E-Bikes entscheiden, haben ja eigentlich deswegen auch den leichten Antrieb an Bord, weil sie es eh nur dann brauchen, wenn es eben vielleicht schon die Tour relativ lange dauert. Mhm. Also die haben das System nicht die ganze Zeit aktiv oder mitlaufend, sondern eben nur dann, wenn sie wirklich sozusagen an die körperliche Kondi geht oder wenn die nicht mehr ausreichend ist, dann ist quasi die Unterstützung da.
Ich verstehe. Und im Vergleich zu den schwereren E-Bikes, was würde ich da an Reichweite gewinnen, wenn ich sage, mir macht das Schleppen nichts aus?
Okay, also wenn man wirklich sozusagen versucht, einen Standard jetzt quasi zwischen einem leichten E-Bike und einem vollwertigen E-Bike sozusagen herzustellen, dann ist es so dabei, dass ich bei den großen Systemen schon weit über 100 Kilometer Reichweite auch haben könnte, ja. Mhm.
Für wen sind denn diese leichten E-Bikes deiner Meinung nach jetzt ganz besonders geeignet? Wer ist da die klassische Zielgruppe?
Ah, da gibt es mittlerweile nicht mehr diese eine Zielgruppe, sondern es gibt relativ viele Zielgruppen.
Also das 1 Million, haben wir gesagt, sind da verkauft worden letztes Jahr.
Ja, richtig,
Jahr.
Also ja, absolut. Ja.
Also ist kein Nischenthema mehr.
Der größte Anteil davon sind an und für sich City- und Trekkingbikes. Und auch da wird, eher bei den Citybikes, wird quasi das wird dort die größte Anwendung finden. Aber, und das merken wir eben, durch dieses geringere Gewicht wird das auch immer mehr für so richtige Sportbikes interessant. Also Rennräder mit Elektromotorunterstützung, Gravelbikes mit Elektromotorunterstützung, eben auch Mountainbikes, so wie wir es im Test hatten zum Beispiel in der Mai-Ausgabe des Autotouring. Da hatten wir eben auch ein Mountainbike drinnen, das quasi als leichtes E-Bike galt, aber eben mit leichtem Antriebssystem.
Da sind wir schon mitten im Test. Ja. Was bedeutet das für das Fahrverhalten, für das Handling? Gibt es da Besonderheiten?
Ja, also weniger Gewicht ist im Regelfall eigentlich mehr Fahrspaß. Eben vor allem dann, wenn vielleicht einmal der Akku dann doch irgendwann leer werden sollte. Oder wenn ich, so wie am Eingangs von dir erwähnt, auf den Fahrradträger raufheben muss oder irgendwo ein paar Stufen rauf oder hinunter tragen muss, das Fahrrad. Also da habe ich mal einen ganz klassischen Handling-Vorteil, weil einfach weniger Gewicht ist weniger Anstrengung.
Es ist spannend, was du sagst, weil daran denken, glaube ich, die wenigsten, ja, okay, hat mehr oder weniger Kilo, wenn ich es aus dem Keller hinauftrage oder wieder hinuntertrage. Aber wenn ich mit Muskelkraft fahren möchte, macht das natürlich einen Unterschied, ob ich 10 Kilo mehr oder weniger ertreten muss.
Ja, auf jeden Fall. Also das kennt auch jeder, der sich einen Rucksack auf den Rücken schnallt und da, weiß nicht, 5 Kilo reinlegt oder 10 Kilo. Gehe ich mit dem Rucksack die Stiege hoch, dann ist das bedeutend anstrengender als ohne Rucksack. Ja. Und es hat natürlich auch noch einen weiteren Vorteil, das geringe Gewicht, gerade beim Bremsen oder so. Es ist einfach weniger Masse da, die verzögert werden muss. Also rein vom Fahren her, beim Ausweichen zum Beispiel, habe ich einfach einen Vorteil aufgrund des geringeren Gewichts. Das hohe Gewicht hat auch noch andere Folgen mit sich gebracht. Dadurch, dass die Industrie sozusagen die Antriebe immer leistungsfähiger gemacht hat, das heißt, die Motoren wurden kräftiger, die Akkus wurden wieder größer und schwerer, musste auch sozusagen die Peripherie nachgerüstet werden. Das heißt, es sind auch die Bremsen größer geworden, weil ich hatte durch das mehr Gewicht, das muss ich irgendwie verzögern können. Also haben wir jetzt im Prinzip das erlebt, was wir in den letzten Jahren schon bei den Autos erlebt haben. Die Autos, also die Fahrräder wurden immer besser ausgestattet, wurden aber dadurch auch immer schwerer. Und dass da jetzt quasi so ein Gegentrend endlich Fuß fasst, das ist eigentlich ein sehr schönes Zeichen.
Absolut. Wie ist denn das mit dem Preis? Ist ja ein wichtiges Kriterium. Wir sagen immer, was hätten wir gerne? Und wenn wir dann aufs Preisfeld schauen, dann ist uns die unbequemere Variante vielleicht auf einmal doch auch recht. Ja. Kann man sagen, Leichtigkeit, geringeres Gewicht bringt einen Kostennachteil? Wird das teurer? Ist das so wie beim Leichtbau bei den Fahrzeugen, dass alles, was irgendwie leichtere Materialien hat, dann auch teurer wird?
Das ist eine Frage, die man nicht eindeutig beantworten kann, weil es unterschiedliche Zugänge dazu gibt, wie ich zu einem leichten Fahrrad komme. Natürlich gibt es die Variante, alles dran zu schrauben, was edel und teuer und eben leicht ist. Das hatten wir im Test eben bei dem Full Suspension Bike, bei dem Wallis. Da war wirklich, ich hatte einen Carbonrahmen, eine superleichte Bremsanlage, ein extrem tolles Fahrwerk, das aber auch eben sehr leicht ist, also leichte Federgabel, leichter Dämpfer. Da war wirklich alles top auf Gewicht reduziert und ich hatte einen relativ starken Antrieb da drinnen. In Summe war das Gewicht aber dann trotzdem bei 16 Kilogramm. Das Rad hat aber immerhin fast 9000 Euro gekostet. Also da zählt das, was du gesagt hast. Ja, je leichter, desto teurer. Das gegenteilige Beispiel ist eben das Citybike, das wir da dabei hatten, wo einfach quasi kein Schnickschnack drauf war. Also es war nicht einmal eine Federgabel montiert, es war ein leichter Hinterradnabenmotor montiert, ein kleiner Akku eben. Und dann kostet das ganze E-Bike auf einmal nur mehr 2700 Euro. Ja, also man kann diese Frage mit dem Gewicht und dem Preis nicht unbedingt...
Also unglaubliche Unterschiede, Faktor 3.
Ja, also nach unten gibt es dann nicht mehr viel Spielraum, aber nach oben, also wir könnten da auch locker in die Fünfstelligkeit reingehen. Ja,
was muss ich rechnen? Was ist so das Mindestinvestment?
Per se würde ich so sagen, so 3.500 bis 5.000 Euro, dann hast du einfach schon ein relativ gutes Rad. Hängt eben davon ab, wofür soll es jetzt sein. Ein Mountainbike verlangt natürlich nach ganz anderen Ausstattungselementen. Also da habe ich eben die Dämpfer dabei, die an sich ja schon teurer sind, dann auch für die Hersteller im Zukauf. Wenn ich nur ein Stadtbike haben will ohne Federgabel, kommt man relativ leicht auf einen günstigen Preis und eben das geringe Gewicht.
Diese unterschiedlichen Arten, die hast du auch getestet. In der aktuellen Ausgabe des ÖAMTC-Magazins Autotouring, da geht es eben ganz stark um E-Bikes. Da berichtest du von 3 E-Bikes aus Österreich. Die wiegen alle zwischen 16 und 18 Kilo. Also ist das in etwa diese Preiskategorie, die du vorhin erwähnt hast?
Nein, sie sind eben vom Biss. Also ich würde sagen mal, 2 davon sind eher für die breite Masse. Das ist eben, das eine ist das Citybike von der Firma Kraftstoff. Das beginnt bei knapp 2700 Euro. Dann war noch aus Oberösterreich die Firma Mayesel oder ein Modell von der Firma Mayesel dabei. Das hat einen sehr innovativen Holzrahmen.
Ah, ja.
Da geht es los bei ca. 4.500 Euro. Ist aber je nach Ausstattung auch noch Luft dann nach oben. Also das kann auch bald einmal 6.500 Euro die kosten. Dieses Rad wiegt dann aber auch gleich wieder 2 Kilogramm weniger. Ja, und dann hatten wir immer von der Firma Wallis ein vollgefedertes Mountainbike dabei, wo eben, wie gesagt, alles dran war, was gut und teuer und auch leicht war. Und das Rad kostet dann eben 9.000 Euro. Also da würde ich dann nicht mehr unbedingt davon sprechen, dass es massentauglich ist. Mhm.
Magst du uns über den Test noch mehr erzählen? Was sind da deine wesentlichen Erkenntnisse?
Dass eigentlich alle 3 Konzepte gut funktioniert haben, so wie sie durchgedacht waren. Also das ist, man muss halt sehr für sich persönlich einfach sehr klar definieren, was möchte ich und was bin ich bereit zu zahlen. und im Regelfall vielleicht, wenn das Budget nicht so stark ist, vielleicht auch ein paar Abstriche machen. Wichtig ist immer, dass halt die Ausstattung bei einem Fahrrad in Ordnung ist, dass ich da keine Kompromisse eingehe für die Zwecke eben, für die ich es benötige.
Spannend finde ich, was du beschreibst. Es gibt nicht dieses eine E-Bike oder dieses eine leichte E-Bike, sondern ganz verschiedene Arten vom Fahrrad. Also Tourenrad, Rennrad, Mountainbike, Gravel. Kann ich sagen, jede dieser Fahrradkategorien gibt es auch elektrifiziert?
Ja, das ist mittlerweile, also seit dieser Elektrofahrradboom so richtig ausgebrochen ist, da wirklich so viele Stückzahlen verkauft werden, erleben wir das, was wir eigentlich sehr oft auch bei anderen Produkten am Markt erleben. Sobald einmal die Breite da ist, beginnen die Hersteller sozusagen auch noch die letzten Nischen auszureizen. Und genau das erleben wir jetzt auch in der Fahrradindustrie. Also ein Elektromotor in einem Rennrad wäre vor ein paar Jahren, das wäre die pure Frevelei gewesen. Ja, also das wurde man verächtlich angeschaut, wenn man eines dieser ersten Modelle hatte. Und mittlerweile hat das jeder große Hersteller im Programm.
Also die Vorgehensweise, wenn ich noch keines habe, ist, vielleicht gar nicht, ich überlege mir E-Bike oder nicht, sondern ich sage, brauche ich ein Citybike, brauche ich ein Mountainbike, will ich ein Rennrad, und dann on top entscheide ich mich, will ich das nur muskelbetrieben oder vielleicht eine Elektrovariante?
Ich würde anders vorgehen. Ich würde mich eigentlich zuerst dafür mir die Frage stellen, will ich eigentlich ein E-Bike haben oder will ich ein normales Fahrrad haben, weil das prinzipiell einfach zwei unterschiedliche Preistangenten sind, mit denen man da zurechtkommen muss. Und dann würde ich mich eigentlich danach richten, wofür brauche ich es? Wo fahre ich hauptsächlich? Brauche ich bei einem Mountainbike wirklich hinten eine Federung, die das Rad vielleicht gleich einmal um ein Tausender teurer macht? Oder reicht es vielleicht doch auch, wenn nur eine Federgabel vorne montiert ist? Also ich würde eher in diese Richtung überlegen, wie ich da zu meinem Idealrad komme.
Mein erstes richtiges Fahrrad, das ich mir selbst ausgesucht habe, was kein Ostergeschenk war als Kind, da war mir wichtig, dass es cool ausschaut, dass es Federungen hat, ja, und das Fahrrad, das ich letztes Jahr gekauft habe, da war mir wichtig, es braucht einen Gepäckträger mit einem Korb, dass ich was transportieren kann. So ändern sich die Anforderungen.
Ja, mit der Zeit ändern sich die Anforderungen ganz speziell. Ja, das... Ich glaube, das müssen wir alle mal durchmachen, ist aber auch bei Autokäufern oder Motorradkäufern oft sehr ähnlich. Also, dass man zuerst mit etwas beginnt, das vielleicht optisch spektakulärer ist, vielleicht ein bisschen mehr Kompromissbereitschaft erfordert, und danach wird man eher praktischer, bequemer, ja, you name it.
Aber wirklich spannend zu sehen, wie sich dieser Markt in den letzten Jahren offenbar entwickelt hat. Also wenn man sagt, ich habe mich vor 2 Jahren mit E-Bikes befasst und war dann mal in einem Fachhandel, das ist heute ein völlig anderer Markt.
Ja, absolut. Also er wird einfach immer breiter, immer bunter. Die Hersteller sehen einfach, was für ein Potenzial da nach wie vor ist an Stückzahlen, also wenn es um den Verkauf geht. Und dementsprechend fließt da unheimlich viel auch Entwicklungsarbeit in diese Bereiche. Und das bekommt eben der Kunde jetzt dann quasi zu spüren, im guten Sinne jetzt natürlich, dass einfach die Auswahl immer, immer größer wird.
Das letzte Mal, wie du hier zu Gast warst, das war Episode Nummer 40, da hast du erwähnt, dass es für Radfahrerinnen und Radfahrer beim ÖAMTC ganz spezielle Dienstleistungen und Möglichkeiten gibt. Was ist denn heuer das spezielle Angebot für E-Bikes oder für E-Bike-Fahrerinnen und Fahrer?
Also was ich vor allem jenen ans Herz legen würde, die sich vielleicht schon ein gebrauchtes E-Bike kaufen, weil auch der Gebrauchtmarkt wird ja jetzt immer voller, also weil nachdem der Boom jetzt schon relativ lange anhält, sind viele aus der ersten Generation schon so weit, dass sie sich jetzt eben schon das nächste E-Bike kaufen oder vielleicht schon das dritte, und dadurch kommen jetzt immer mehr gebrauchte E-Bikes auf den Markt. Und da gibt es eine sehr coole Dienstleistung, zwar nicht an allen Stützpunkten, aber doch, dass ich den E-Bike-Akku überprüfen lassen kann. Und das ist natürlich sehr entscheidend, weil wenn ich mir ein gebrauchtes E-Bike kaufe, dann möchte ich schon wissen, wie leistungsfähig ist eigentlich der Akku noch. Dann müsste ich den Akku tauschen, habe ich da gleich einmal einen Kostenfaktor, der mir das Rad einfach im Nachhinein noch wesentlich teurer macht. Mhm. Das andere ist ein E-Bike-Kurs. Also den würde ich vor allem Leuten, die vielleicht bisher weniger mit dem Rad unterwegs waren, sehr ans Herz legen, weil einfach durch dieses höhere Durchschnittstempo, das ich fahren kann, durch die besseren Bremsanlagen, die da oft drauf sind, das hat dann schon im Ernstfall einfach andere Konsequenzen. Also gerade die Bremsanlage, also da sind dann viele überfordert. Deswegen ist so ein E-Bike-Kurs, wie ihn der ÖMTC anbietet, von mir wirklich sehr, sehr, sehr ans Herz gelegt.
Bei dem Kurs würde mich noch interessieren, wenn ich schon Fahrrad fahren kann mit Muskelkraft, kann ich dann nicht automatisch auch E-Bike fahren?
Fahren kannst du schon, aber die Frage ist, wie gut kannst du es in Notfallsituationen beherrschen? Das ist ja das, worum es eigentlich geht. Auch bei den Kursen für Autofahrer oder Motorradfahrer geradeaus fahren kann jeder. Es kann auch jeder mal schnell geradeaus fahren. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Aber so vielleicht einmal, wenn die Kurve unerwartet auf einmal enger wird oder wenn mir plötzlich doch, keine Ahnung, eine Katze oder irgendwas in den Weg kommt. Es kommt ja immer auf diese Notfallsituationen an. Und da ist es wichtig, dass ich das Fahrrad oder halt dann das Fahrzeug, mit dem ich unterwegs bin, beherrsche. Und deswegen wird darauf auch sehr viel Wert gelegt in diesen Trainings. Also da geht es einmal ums richtige Bremsen, ums richtige Ausweichen. Aber dann schon auch, dass ich mich ein bisschen mit der Technik beschäftige. Also muss ich wirklich immer mit der vollsten Unterstützungsstufe fahren oder reicht es vielleicht ein bisschen weniger, dass ich da einfach ein bisschen ein Gefühl dafür bekomme und dass ich das einmal in Situationen trainiere, wo eben kein zusätzlicher Verkehr mich ablenkt, wo nicht irgendwer meinen Weg kreuzen kann, sondern sozusagen in geschützten Bahnen, in einer geschützten Umgebung einfach mal all das ausprobieren kann, was mein neues Fahrrad einfach kann. Und dafür nehmen sich die wenigsten leider Zeit. Und deswegen gibt es eben gerade diese Kurse. Und deswegen, auch deswegen würde ich sie sehr, sehr ans Herz legen.
Alles klar. Alex Fischer, vielen Dank, dass du die gängigsten E-Bikes für uns durchgetestet hast und für diese spannende Folge. Also es war eine kleine Kaufberatung mit dabei und Dankeschön für die Einblicke.
Ja, mich hat es auch gefreut und das ist einfach ein Thema. Also für mich ist es eine Herzensangelegenheit. Aber in diesem Thema steckt einfach noch so viel drin. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir uns in ein paar Folgen vielleicht noch einmal hören.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Ja, und vielen Dank auch an euch fürs Dabeisein bei dieser Folge. Abonniert Was uns bewegt gerne in eurer Podcast-App, zum Beispiel auf Spotify oder auf Apple Podcast. Dann verpasst ihr in Zukunft keine Folge mehr. Und welche Themen bewegen euch denn ganz konkret? Schickt uns eure Ideen oder auch eure Fragen gerne per E-Mail. Ihr findet die Adresse in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.